Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für ungefiltert, aber mit dem guten Format Frauenstimmen. Ihr wisst, das Pendant zu den Männerstimmen. Ich freue mich riesig. Es hat ein paar Anläufe gebraucht bei uns, ein kleines Geheimnis zwischen Sandra und mir. Aber endlich klappt es und ich habe dich hier nochmal wieder, aber diesmal auch für die anderen. Liebe Sandra, ich freue mich, dass du hier bist.
Ich mich auch.
Ja, Sandra. Es geht heute um das Thema Frauenstimmen und vor allen Dingen natürlich ums Thema Management. Wir wollen das ja von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Und anders als bei Ungefiltert sonst haben wir diesmal ein paar Fragen vorbereitet. Die werde ich jetzt ablesen, weil ich bin tatsächlich nicht so gut, die mir die alle auswendig zu merken. Und deswegen werde ich da mal drauf schauen. Und dann bin ich gespannt, was deine Antworten dazu sind. Also lass uns doch gleich einfach anfangen. Bevor wir das aber machen, noch ganz kurz ein bisschen was zu dir, Sandra. Es wäre ganz lieb, wenn du dich vorstellst für den einen oder anderen, die dich da draußen noch nicht gesehen, gehört haben oder kennen. Wer du bist, was du machst, wieso Sales und wieso Management?
Ja, genau. Ja, ich freue mich auch. Also erstmal mega wieder hier zu sein. Ich bin es ja jetzt fast täglich, ne, Aline? Hatten Sparanläufe. Also ich bin Sandra Laschow, das habt ihr schon. Ich bin Vertriebsstrategin. Ich bin seit mehr als 25 Jahren im Sales dabei, habe wirklich mit 21 mit Door-to-Door angefangen. Also wirklich dieses, ich war jung und brauchte das Geld, das ist simpel die Wahrheit, ne? Let's be clear. Genau. Und ich habe, glaube ich, eine ganz gute Karriere hingelegt, habe früh sehr viel Erfolg gehabt, habe früh, also mit 25 das erste Mal 60 Leute geführt und zum Schluss war ich jetzt bei Ströer als Geschäftsführerin eingesetzt. Jetzt bin ich seit 3,5 Jahren selbstständig und helfe sowohl Unternehmen als auch mit Vorzug Unternehmerinnen dabei, ihr Business aufzubauen und erfolgreich zu verkaufen, weil ich da riesen Spaß dran habe und da eben unfassbar viel Mehrwert drin sehe, das an sich zu lernen, sowohl beruflich als auch privat, weil verhandeln müssen wir ja alle ständig, ne? So, selbst den Haushalt oder die Haushaltsführung, genau. Ja.
Ich bin ja immer wieder begeistert, wenn ich Frauen treffe, die dann auch sagen so, ich mache das Ganze schon seit 15, 20, 25 Jahren, weil, das muss man ja sagen, wir wissen, wir sind ein bisschen unterrepräsentiert da draußen. Das heißt, ja. Die meisten, die lange dabei sind, sind halt trotzdem dann immer Männer. Deswegen freue ich mich, dass du tatsächlich schon 25 Jahre mal im positiven Sinne auf dem Buckel hast, was Sales angeht. Und dass ich dich heute, ja, und Führung auch noch mit dazu. Das ist halt auch so ein Punkt, absolut fairer Punkt. Und dass ich dich heute hier haben darf. Also, lass uns mal starten. Was bedeutet Führung für dich heute ganz persönlich?
Also nach all den Jahren Führung kann ich, glaube ich, wirklich sagen, dass aus meiner Sicht Verantwortung übernehmen der wichtigste Teil ist. Und das meine ich vielleicht insbesondere in den Zeiten, wo es mal schwierig wird. Also ne, Krisenzeiten, wenn Dinge im Unternehmen geändert werden muss, wenn es von außen auch vielleicht mal schwierig wird, also wenn man keine Ahnung, in schwierige Fahrwasser gefährt, dann glaube ich, ist es total wichtig, dass du als Führungskraft die Verantwortung übernimmst und natürlich nicht nur für dich, sondern für die Situation und deine Mitarbeiter. Vor denen zu stehen, wenn es wichtig ist, aber auch klar zu kommunizieren und möglichst transparent, wenn es dann, wie gesagt, mal herausfordernd wird. Und deiner Rolle auch bewusst zu werden. Und das ist dann manchmal, wenn es eben herausfordernd wird, vielleicht nicht die schönste Rolle, aber genau dann die entscheidendste. Und das ist nicht immer dabei, dass man, weiß ich nicht, laut polternd durch die Gegend läuft, sondern vielleicht gerade dann ein bisschen ruhiger, sachlicher wird, um den Leuten auch die Sicherheit zu geben, dass eben auch, wenn es mal auf und ab geht, sie dir vertrauen können und du sie begleitest in dem Weg. Ich denke, das ist aus meiner Sicht, also Verantwortung übernehmen, sie tragen und gut zu kommunizieren, sind so die wichtigsten Dinge, die ich sagen würde, die auch insbesondere aktuell, glaube ich, sehr wichtig sind.
Würdest du dann auch behaupten, dass genau das, eben keine Verantwortung zu übernehmen, dann auch so eins der größten und häufigsten Fehler ist, die man in der Führung machen kann? Oder siehst du da noch andere Sachen oder sogar ganz andere Sachen, die viel schlimmer sind als das?
Ja, also ich glaube schon, die meisten versuchen, Verantwortung zu übernehmen. Das würde ich ihm mal zugute heißen, dass der Versuch zumindest da ist. Aber die Frage, der Klarheit. Also wann und wie nehme ich die Mitarbeiter mit? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende, wo man ganz im Balance sein muss. Es gibt immer Situationen, da kannst du nicht noch nicht alles sagen. Nichtsdestotrotz muss ich auch mit dem Nichtgesagten schaffen, den Leuten das Gefühl von, ihr könnt mir vertrauen, wir sind hier auf dem richtigen Weg, ich bin für euch da, und das auch irgendwie klar zu machen. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, für die man echt Geschick, Fingerspitzengefühl und auch ein bisschen Mut braucht, ne? Weil es ist, wie gesagt, insbesondere wenn es herausfordernd ist, muss man ja auch mal den Mut haben zu sagen, es ist jetzt schwierig, es passiert jetzt XYZ, dann müssen wir jetzt gemeinsam durch und wir schaffen das oder so, ne? Also dann das auch zu machen, ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, Mut ist genau das Wort, was ich vielleicht nochmal sagen möchte, was besonders wichtig ist als Führungskraft. Wir haben immer so Angst, ne, das zu entscheiden, und das könnte ja schief gehen und ich weiß nicht, so, ne, die Verantwortung zu tragen dafür. Aber ja, genau dafür bist du da, und das gehört eben dazu, dass du diesen Mut aufbringst, auch diese Entscheidung zu machen. Und du darfst natürlich auch mal Fehler machen, und keine Sorge, für gewöhnlich kannst du es korrigieren, ne? Also da fällt jetzt nicht das ganze Unternehmen gleich um, und das muss man eben auch nochmal sagen, ne? Also auch als Führungskraft, du darfst Fehler machen, aber du musst mutige Entscheidungen fällen.
Würdest du sagen, dass das ein Skillset ist, was man erlernen kann, oder ist das was, was man auf jeden Fall irgendwo haben muss, sodass nicht jede Führung da draußen das leider auch schaffen kann?
Ja, also meine Erkenntnis ist leider, dass es nicht jeder schaffen kann. Ich glaube, es ist eine von deinen Fragen auch, welche Fehler man macht, und jeder hat wahrscheinlich, also jede höhere Führungskraft hat schon mal jemanden befördert, der ist möglicherweise, wo man vorher schon geahnt hat, dass das vielleicht nicht ist, ne? Und das ist tatsächlich auch so eine Erkenntnis, von der ich sagen würde, das ist nicht jeder als Leader geboren, weil dieses Verantwortung tragen, weil, und je höher du in der Führung bist, desto mehr bist du auch einsam. Das muss man auch so sagen. Wenn du als Anfang als Führungskraft bist, so als Teamleiter, dann bist du noch ein bisschen Teil des Teams. Aber je höher du kommst, desto einsamer wird es. Von oben bekommst du den Druck, und von den Mitarbeitern, weiß ich nicht, bist du auch nicht mehr so richtig dran, also nicht mehr so richtig involviert. Und das ist schon ein Gefühl und eine Rolle, die man auch leben und erfüllen muss, wollen muss. Und das, glaube ich, kann auch nicht jeder. Und dieses Standing auch wirklich, wie gesagt, wenn es auch mal klare oder harte Entscheidungen zu fällen gibt, die es nun mal aus unternehmerischer Sicht manchmal zu fällen sind. Und das klar, gut, respektvoll und menschenwürdig zu kommunizieren, ohne dabei selbst einen emotionalen Zusammenbruch zu erleiden, ist sicherlich eine große Herausforderung, die einem klar sein muss. Führung ist eben nicht immer schön Wetter und alles schön und wir singen und klatschen den ganzen Tag. Das wäre super, aber die Wahrheit ist eben, du hast diese kritischen Gespräche, du wirst belogen, du wirst verarscht, das gehört alles dazu, und du musst trotzdem professionell sein. Also du musst dich trotzdem normal verhalten, du musst deine Erwartungen managen. All diese menschlichen Sachen, die dir zu Hause passieren können, passieren dir eben auch da. Nur musst du damit eben sehr professionell umgehen. Und ich glaube, deswegen ist nicht jeder dafür geeignet, weil du ja auch lernen musst, das nicht, ich sag mal, 24/7 mit dir rumzuschleppen und zu Hause noch nachts davon zu träumen, sondern dann auch zu sagen, okay, das sind Entscheidungen, die sind gefällt worden, oder da sind Dinge passiert, die sind so geschehen. Ich habe mein Bestes getan, und gut ist, und nicht alles mitzuschleppen, ne? Also nein, das kann nicht jeder werden. Das ist wahrscheinlich die Wahrheit.
Ich glaube tatsächlich, dass es im Unternehmen eigentlich keine Position gibt, die so oft fehlbesetzt wird wie die der Führungskraft. Ja. Und ich mag auch tatsächlich im Englischen dann auch den Unterschied, weil ich finde, der macht das so ein bisschen klarer, zwischen Manager und Leader, Managing Numbers, Leading People. Und das eine kann man richtig gut können, ohne dass man das andere dafür kann. Und wenn man eben Teams hat, dann muss man aber leaden besser, als dass man managen kann, finde ich persönlich.
Weißt du, was ich mir noch wünsche eigentlich? Also das kann man wahrscheinlich nicht so machen, aber so ein Persönlichkeitstest aller, wie viel Narzissmus steckt in den Personen, würde ich manchmal auch sagen, wäre eine Empfehlung. Also ne, auf dem einen oder anderen Stuhl habe ich mich auch schon gefragt, warum? Warum? Das tut niemandem gut. Ja.
Obwohl, es gibt ja, glaube ich, da draußen gute Persönlichkeitstests, die einen auch wirklich so ein bisschen hinterfragen lassen, ob man in der Position richtig wäre. Das Problem ist nur, selbst wenn ich das Ergebnis habe, das mir sagt, dass es nicht das Richtige wäre, gibt es sehr viele Menschen da draußen, die das dann immer noch nicht zu Herzen sich nehmen und dann trotzdem die Position einnehmen.
Ja.
Okay, kommen wir mal zur zweiten Frage. Du hattest es vorhin schon ein bisschen angeteasert, als ob wir es geübt hätten. Wann hast du zuletzt einen Fehler gemacht und wie bist du damit im Team umgegangen?
Ja, ich glaube, ich habe die zwei Fehler gemacht, die man, glaube ich, als Führungskraft im Sales dann auch leider immer macht. Das erste ist, ich habe sehr lange dreimal gemacht, an Topsellern festgehalten, obgleich sie eigentlich im Team gestört haben, also im Sinne von nicht wirklich teamfähig waren, sich nicht an Regeln gehalten haben und so weiter. Den Fehler habe ich zwei, dreimal gemacht, zu lange dran festgehalten, den Umsatz haben wollen, diesen Menschen aber nicht integrieren können und damit einfach ständig diese Unruhe im Team zu haben. Das würde ich sagen, ist Mist. Würde ich heute anders machen, also deutlich klarer und schneller. Und im zweiten Fall, also im Übrigen, weil ich gelernt habe, dass immer irgendwer nachwächst, ne? Man denkt, man ist da irgendwie, nur der kann's, nur die kann's. Ohne Ding geht mein Team unter, die Welt geht unter, nichts geht mehr. Ist totaler Quatsch. Also, wenn da Platz ist, wachsen welche nach. Es ist, wie es ist. So, das Vertrauen darf man dann auch haben. Und das zweite ist ja, was ich gerade schon gesagt habe, das habe ich aber nur einmal gemacht. Eine Führungskraft oder also einen sehr guten Verkäufer zur Führungskraft gemacht, obgleich ich schon eigentlich wusste, dass das nichts werden kann. Weil der von dem Persönlichkeitsskill ein super netter, respektvoller Mensch so als solches. Aber ein erfolgreicher Verkäufer hat eben auch einen großen Egoismus. Den hatte der. Das war jetzt nicht so zielführend, wenn man ein Team führen will. Den hat eigentlich immer nur sein eigenes. Macht mal irgendwie Umsatz, mir egal, ist meine Profi dran. Ihr seid jetzt, das geht so nicht so. Also das hat halt nicht funktioniert, leider. Haben wir relativ gut abgewickelt bekommen, dann recht zügig mit einer guten Kommunikation auch. Und wir sind auch heute noch befreundet, muss ich vielleicht mal dazu sagen. Es ist also nicht im Bösen geendet. Wir haben immer noch guten Kontakt.
Sehr cool.
Er ist dann, er ist später Trainer dann auch geworden, weil das konnte er nämlich wiederum sehr gut, nämlich anderen das beibringen, was er ja gut kann. Ne? Also eben verkaufen und all das. Darin war ja grandios. Führung war nur nicht seins. Aber er hat es dann im Grunde dank mir verstanden, dass das nicht sein Weg ist. Sehen wir es so.
Du hast gesagt drei Sachen?
Nee, zwei Sachen.
Zwei Sachen. Gemacht? Okay, ja,
zwei.
Gut.
Nee, nein, zwei reichen, finde ich, fürs Erste.
Zwei reichen. Ich würde gerne nochmal auf den ersten Punkt zurückgehen, wo du gesagt hast, du hast an Topsellern festgehalten, die Umsatz gebracht haben, aber nicht so wirklich ins Team gepasst haben. Jetzt liest man ja auf Social Media, aka LinkedIn speziell, sehr häufig, dass Topseller ja diejenigen sind, die generell die Regeln nicht befolgen. Also man muss ja schon fast so ein bisschen nicht die Regeln befolgen, damit du Topseller überhaupt werden kannst. Also würdest du sagen, dass das so ein bisschen auch mit ein Trend ist, der immer wieder zu Problemen in Teams führt? Du hast jetzt selber auch miterlebt und bist auch so reflektiert. Würdest du sagen, das ist aber noch so eine versteckte Sache, die in anderen Teams häufiger passiert?
Mit Sicherheit. Also das beobachte ich ständig und immer wieder. Und die, also das wird's auch, das gibt's vor 20 Jahren, gab's vor 20 Jahren und gibt's in 20 Jahren noch, weil das einfach ein Persönlichkeitsskill ist, ne? Das ist ähnlich, dass ich mal kurz den Bogen kriege zu, Entschuldigung, liebe CEOs, aber die meisten CEOs haben ziemlich narzisstischen Anteil. Das macht eben diese Mitte zwischen Genie und Wahnsinn ist halt sehr eng. Und beim Topseller hast du jetzt Ähnliches. Die haben halt auch bestimmte Skills, die mitbringen. Da ist halt Teamfähigkeit jetzt nicht ganz weit oben. Dafür eben dieser sehr konzentriert auf sich, sehr, da ist so ein Ego auch, was groß mitschwingt und eine unfassbare, ich ziehe mein Ding durch, Drive. Das, also wenn du die irgendwie separieren kannst, keine Ahnung, im Keller oder so oder was weiß ich, irgendwo hin, dann kannst du dir die halten oder musst die als Freelancer nehmen oder was auch immer. Aber wenn man wirklich das Ziel hat, ein gesundes Teamgefüge zu haben, funktioniert das mit denen nicht dauerhaft. Also ich habe ein paar, die ich kenne, die hatte ich auch immer mal wieder in Unternehmen, aber ich wusste halt, die habe ich genau drei Monate da. Länger geht's mit denen nicht. So, es ist immer cool, wenn du einen Teamaufbau hast, dann nehme ich so einen von denen mit. Ich kenne die ja mittlerweile gut. Dann helfen die mir, das Team aufzubauen, machen ordentlich Drive und da und liefern die Aufträge. Und dann kommt der Punkt so, hier so Regeln und das jetzt jeden Tag so, nee. Aber wenn man das weiß, ne, dann kann man damit umgehen. Und wie gesagt, also meine Empfehlung wäre halt, wenn du da wirklich jemanden hast, und wenn der Topseller ist, aber wirklich dauerhaft in deinem Team stört und du immer wieder deswegen Unruhe hast und du hast ja diesen Neidfaktor dann auch, wieso darf der das und ich nicht, der kommt ständig zu spät, macht dies, kommt später aus der Pause, macht was weiß ich, was er dann immer so tun, es zerstört ja alles, ne? Und du hast dann irgendwann kein Mittelfeld mehr, du hast nichts mehr, du hast nur noch einen einzigen, der dir Geld bringt. Ja, und damit bist du als Team eigentlich schon verloren, ne? Und als Führungskraft im Übrigen auch.
Ich muss ja immer, wenn es um Top-Performer geht und so ein bisschen gegen Regeln, muss ich immer, immer an The Wolf of Wall Street denken.
Ja.
Und dann im Speziellen auch immer an den Film mit Leonardo DiCaprio. Und da muss ich auch mal sagen, Leute, habt ihr eigentlich in dem Film gemerkt? Ja, Top-Seller, ja, auch super erfolgreich. Aber habt ihr auch gemerkt, was der für eine gestörte Persönlichkeit hatte?
Voll.
Also da achtet irgendwie so gar keiner drauf. Und dann denke ich mir so, okay, ich versuche das eine nachzumachen, aber ich glaube, ich verpasse dabei, dass das andere irgendwie auch Teil der ganzen Sache ist.
Ja, also das sind halt ein bisschen Psychopathen, ne? Ich habe es jetzt leise gesagt, ne?
Ja, wir sind ja unter uns und no offense da draußen. Okay, gehen wir mal zur Frage 3. Was fällt dir in Führung am schwersten loszulassen und warum?
Was fällt mir in Führung am schwersten loszulassen? Ich glaube, es ist die Mischung aus Perfektionismus und Geschwindigkeit. Das würde ich sagen, ist immer noch etwas, auch heute noch, wo ich merke, ich bin wahnsinnig schnell im Denken und habe das in Gedanken auch schon fertig. Aber das hilft ja nichts, wenn niemand anderes erstens so verstanden hat, nicht weiß und auch nicht umsetzen kann. Und dann manchmal die Geduld zu haben, das erst nochmal ausführlich zu erklären, nur weil, wie gesagt, ich es fertig habe, heißt das ja noch nichts. Ich muss das ja auch noch anderen irgendwie erklären. Und die dann mitzunehmen auf die Reise und das fertigzustellen, also diesen Perfektionismus abzulegen, glaube ich, in Kombi mit Geschwindigkeit, weil das sowieso nicht funktioniert. Eigentlich ja auch nicht bei mir selbst, ist, glaube ich, etwas, was ich ablegen darf. Was ich ablegen durfte, was schon besser geworden ist. Ich möchte mich jetzt selbst entschuldigen bei mir. Aber ja.
Und wie bist du darauf gekommen, dass das gegebenenfalls was ist, womit du besser umgehen solltest oder anders umgehen solltest?
Ich hatte viele Jahre eine Assistentin, die Gabe hatte, mich immer sehr liebevoll darauf hinzuweisen. Manchmal musste ich dann einfach doppelt in Meetings rein, weil sie gesagt hat, das hast alles du verstanden. Das ist alles richtig. Aber jetzt musst du die Leute nochmal mitnehmen. Die haben das irgendwie noch nicht so richtig auf dem Schirm. Weil ich dann sehr motiviert das Endergebnis quasi schon vor Augen habe und gedacht habe, das ist ja jetzt klar. Und sie gesagt hat, nein, wir gehen da jetzt nochmal rein. Und dann nimm dir die Zeit, nimm dir die Ruhe, das nochmal zu gucken, ob das angekommen ist und auch die Umsetzung nochmal ein Stück weit zu begleiten und die nicht zu überfordern. Und das war sehr hilfreich, weil ich dann gelernt habe, okay, nochmal kurz sitzen bleiben, nochmal ein bisschen Feedback abholen, jetzt nicht sofort losrennen und erwarten, dass sie das jetzt alles fertig haben und also sofort verstanden haben und perfektionistisch das alles zu Ende haben, sondern nochmal dieses, okay, wie machen wir es jetzt? Sind alle im Boot? Manche Personen brauchen ja auch nochmal ein bisschen, um, wenn das vielleicht was Neues ist, das zu verarbeiten. Weißt du, wie ich meine? Die rennen ja nicht sofort los, sondern die müssen das ja auch mal verstehen und emotional muss es irgendwo ankommen. Und ich habe dann die Neigung gehabt, schon loszurennen. Und dann stehen die da hinten und denken so, hallo, alle mitkommen. Und dann so, nein, wie nein. Und dafür war die ganz hilfreich. Die dann halt gesagt, guck mal, die stehen da hinten. Ich glaube, du wolltest die gerne mitnehmen. Dann lass uns das doch mal machen. So. Ja, also ehrlicherweise, wenn man im Umfeld jemanden hat, der ein guter Spiegel ist, hilft das schon sehr. Und sie war das immer sehr liebevoll und charmant. Und das hat sehr geholfen, in den Situationen mich ein bisschen zu, ja, wieder einzunorden sozusagen, um meine Begeisterung dann nochmal zu bremsen und den Rest dann auch nochmal mitzunehmen. Ja.
Ich finde, das zeigt nochmal sehr gut, dass es wird ja oft vor allen Dingen im Sales gesagt, hey, sucht euch irgendwie mal Peers, sucht euch Mentoren oder so, ne, Leute, mit denen ihr euch austauschen könnt. Klar, jetzt ist so ein Mentor, den ich mir vielleicht von außerhalb suche, nicht unbedingt in den Meetings mit, aber ich kann mit dieser Person ja über Sachen sprechen und evaluieren. Das zeigt mir halt, wie wichtig das ist, weil Sales heißt ja immer, ja, man soll sich ja auch selbst reflektieren und so. Und ich finde aber, Reflexion geht nur bis zu einem gewissen Grad für mich selbst, weil letztendlich setze ich mich ja nicht an den Tisch und sage, oh, ich reflektiere heute und dann fällt mir alles wie Schuppen von den Augen, was ich alles falsch gemacht habe oder hätte ich anders machen können, dann mache ich es danach anders. Sondern braucht man auch mal Leute, die einen darauf hinweisen. Also würdest du zustimmen, pro Mentoring, Peering, auf jeden Fall, wenn man den nicht intern hat, dann sucht euch den draußen.
Ja, ja, unbedingt. Also und auch offen dafür zu sein, ne? Also ich glaube, du kannst eben auch nur sowohl ein guter Verkäufer als auch eine gute Führungskraft sein, wenn du offen bist für Feedback, das zu lernen und auch anzunehmen. Ne? Wenn du da resistent bist, also dann nützt es dir sowieso alles nichts. Aber ich war da immer sehr dankbar für, dass mich da einer in Reflexion gebracht hat. das, also nur so kannst du dich weiterentwickeln, ne? Das ist, und es gibt immer jemanden, der in deinem Umfeld, der ein gutes Gefühl dafür hat und der, oder der die Ergänzung ist, ne? Hätte ja jetzt auch sein können, dass ich jetzt wahnsinnig emotional bin und nicht auf den Punkt komme. Dann wäre es jetzt gut gewesen, jemanden zu haben, der sagt, so, jetzt machst du mal nochmal einen Satz und dann ist aber auch Schluss. Also je nachdem, wie mein Typus ist, such dir jemanden, der ein Pendant zu dir ist. Nicht dein Ebenbild, das brauchst du nicht, ne? Das reicht, wenn du da rumläufst, sondern jemanden, der das ergänzt, was du nicht hast. Ich habe mal sehr, das ist meinen Führungskräften immer drauf geachtet, die waren so unterschiedlich und zwischendurch, irgendwann hat mich mal eine gefragt, wie es sein kann, dass ich so unterschiedliche Führungskräfte habe. Das ist ja eigentlich absurd. Und ich habe gesagt, nee, das ist das Gegenteil von absurd. Das ist Ergänzung. Die sind, der eine ist total der Excel-Freak und sehr klar. Der andere rennt motivatorisch den ganzen Tag durch die Gegend und bringt sie alle zum auf den Tisch bringen und so weiter. Und die andere war so sehr emotional und feinfühlig. Die hat schon Dinge verstanden, bevor sie da waren. Und genau solche brauchst du, die ergänzten sich halt. Und das macht's dann im Grunde aus, ne? Schau, was du selbst nicht hast und hol dir genau die dazu, um es dann zu einem Perfekten zu machen, ne? Im wahrsten Wort.
Sehr gut. Frage 4, die vorletzte Frage. Mhm. Was hast du von deinem Team gelernt, das du vorher nicht verstanden hast?
Dass sie auch ohne mich auskommen. Ehrlicherweise. Nee, ich habe also ich glaube, wenn man am Anfang Führungskraft ist, meint man ja noch, denen alles, also man muss denen ja alles sagen. Die wissen es ja nicht, ne? Man muss denen ja sagen, wie sie ihre Aufgaben zu erfüllen haben, weil sie haben ja keine Ahnung. Und dann kommst du irgendwann, entwickeln die sich weiter, man selbst glücklicherweise auch eine Runde und dann sitzt du in dem ersten Meeting und merkst, also die wissen es besser als man selbst. Das ist schon mal die erste Erkenntnis. Du bist nicht die Klügste im Raum, zumindest zu dem Thema nicht. Und zweitens erkennst du den Vorteil daraus, nämlich die haben irgendwie gelernt, sehr eigenständig zu arbeiten, zu denken und dir Vorschläge zu machen. Das heißt, das Maximale, was du gerade noch tun musst, ist das vielleicht nochmal zu verifizieren, nochmal zu hinterfragen, zu challengen, keine Ahnung, ein guter Sparringspartner an der Stelle zu sein. Aber sie können es. Sie haben all die Kompetenzen in sich selbst. Und du hast wahrscheinlich auf dem Weg schon geschafft, sie dahin zu entwickeln, das selbstbewusst dir gegenüber zu äußern. Und damit bist du eigentlich die perfekte Führungskraft, weil du kannst gehen. Und wenn du gehen kannst, kannst du übrigens auch befördert werden, weil sonst nämlich nicht. So, und das ist, glaube ich, eine sehr schöne, wichtige Erkenntnis, wenn du das erste Mal erlebst und denkst so, okay, ciao, die kommen ohne mich zurecht.
Mit einem Lachen in einem weinenden Auge. Ich wollte gerade sagen.
Genau.
Es ist ganz interessant, weil ich auf LinkedIn auch öfter schon mal so die Diskussion gesehen habe, dass tatsächlich Führungskräfte, von denen ich glaube, dass sie es wirklich gut machen, gute Ansätze haben, dann auch meinten, hey, wenn ich in Urlaub gehen kann und mich nicht einer anruft, die mich einfach nicht brauchen, dann habe ich irgendwie ein richtig gutes Team und habe irgendwie auch vieles richtig gemacht. Auch wenn es am Anfang nicht so einfach war, damit umzugehen, weil man ja denkt, ja, ich bin ja die Führungskraft, die brauchen mich doch und ich muss irgendwie erreichbar sein.
Ja, ja, genau. Also es ist genau, also ich weiß auch das erste Mal, dass mich keiner mehr im Urlaub angerufen hat, habe ich gedacht, oh Gott, es ist alles, mein Handy ist kaputt, der Laden ist abgesoffen, man weiß es nicht, schlimme Dinge sind passiert. Mir ist, war rein gar nichts passiert. Es war nämlich einfach nur alles gut, ne? Und ich glaube, dass das zu lernen ist halt eine wichtige Erkenntnis, ne? Seine Führungskräfte, Babys loszulassen. Ne? Sie sind halt groß und kommen auch ohne dich zurecht. Und das ist halt richtig und das ist wirklich, wirklich gut so. Das darf man halt verstehen, ne? Dass die sollen ja nicht von uns. Also glaube ich, wie mit Kindern. Ne? Sie sollen ja irgendwann alleine laufen lernen. Sie sollen ja nicht ewig, willst du an denen kleben und ihnen sagen, nein, das nicht links und rechts, sondern du musst ihnen helfen, die Entscheidung alleine zu fällen und zu treffen und darauf auch stolz zu sein, ne? Sich selbst zu feiern. Du darfst dann von der Entfernung mitfeiern. Okay.
Ja. Und weinen, wenn die dann ausziehen. Ja,
genau.
So, kommen wir zur letzten Frage. Wenn Unternehmenskultur eine tägliche Entscheidung ist, welche triffst du immer wieder bewusst?
Ich glaube ja nicht an diese, weißt du, man kennt das ja in manchen Büros, wo dann die Werte so hinten an der Tafel stehen und dann hat man die irgendwie in 7 Meetings, Workshops gemeinsam erarbeitet. Nichts gegen diese Workshops, die sind total schön, aber ich glaube, dass es geht viel einfacher, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wenn man seinem Team klar macht, dass es Klarheit braucht und sie sagen dürfen und sollen, was sie denken. Damit schaffe ich eine Kultur, die respektvoll ist, weil ich ihnen sage, wie sie das sagen sollen, aber auf der anderen Seite eben für uns alle einen Mehrwert bringt. Weil was brauchst du nicht? Du brauchst keinen Laden mit netten Menschen, die sich gegenseitig allen erzählen, was sie hören wollen. Und kaum bist du aus dem Raum raus, das Gegenteil besprochen wird. Das funktioniert nicht. Und das ist dann nämlich keine gesunde Kultur. Kultur, finde ich, entsteht genau dann, wenn man das schafft. Und egal in welcher Hierarchierolle ich bin, dass die, ich will jetzt gar nicht sagen mutig sind, sondern dass die verstehen, dass es mir wichtig ist. Dass die mir das sagen sollen, dass die mir das Feedback geben müssen, weil ich sonst einfach auch keine guten Entscheidungen fällen kann, weil ich nun mal nicht hellseherisch veranlagt bin. Dass es aber auch sowohl wichtig ist, das eben respektvoll zu tun und sich da irgendwie Feedback zu geben, wenn was passt oder eben nicht passt. Und das würde ich sagen, also Klarheit, Wahrheit, respektvoll, so in dem Zusammenhang, das finde ich, macht eine gute Kultur aus. Genau. Kann man quasi auch in Tafeln schreiben, ne?
Ja, also ich bin auch absolut kein Fan. Ich habe das schon, die ganzen Unternehmenswerte schon überall kleben sehen und die Unternehmenswerte, die gelebt wurden, das war wirklich das absolute Gegenteil davon schon. Ja, also nicht mal nur nicht abweichen, sondern das Gegenteil. Du hast aber gerade was sehr, sehr Schönes gesagt, Vertrauen und das Miteinander umgehen. Genau das sind ja auch die Sachen, die muss man meiner Meinung nach auch jeden Tag in verschiedensten Formen und Farben leben, weil ne, ich als Mitarbeiterin beispielsweise würde den Teufel tun und meinem Manager, meiner Managerin wirklich ehrliches Feedback geben, wenn ich weiß, dass es nicht das Umfeld ist, weil ich das schon an anderen Stellen gesehen habe, wo immer gesagt wurde, klar, wir haben hier eine offene Feedback-Kultur, es gibt keine Hierarchien in die Richtung. Und siehe da, die Personen, die irgendwann mal Kritik geäußert haben, die gibt es gar nicht mehr. Werde ich den Teufel tun, dass ich das mache, weil in der gelebten Realität sieht es anders aus.
Ja, also das ist ja schon so Kleinigkeiten, ne? Wenn, was ich, wenn irgendwer Kununu-Bewertungen schreibt, mal eine kritische und dann das halbe Unternehmen abgefragt wird, Herz geschrieben, wie könnt ihr nur so, was ich, also dann weißt du schon, dass die Kultur total ungesund ist und dann gehst du nämlich in den Raum und siehst die Werte da auch kleben. Nee, genau, das Gegenteil ist der Fall. In dem täglichen Doing, im täglichen Erleben miteinander setzt du eigentlich die Werte und sorgst dafür, dass die auch wirklich gelebt werden und in keiner anderen Situation. Du kannst dir Plakate sonst wohin tackern. Es nützt rein gar nichts, wenn du das nicht lebst. Und das entsteht in all den Situationen, wo Vertrauen eben wichtig ist, wo du mir irgendwas anvertraust, was ich nicht irgendwann gegen dich verwende, sondern dich schütze vielleicht sogar, anstatt es irgendwo hinzuschleppen, ne? Sondern du weißt, du kannst die Dinge mit mir besprechen und kannst mir vielleicht auch ein Feedback geben, was vielleicht auch mal kritisch ist, aber du weißt, okay, ich schätze das und ganz im Gegenteil, ich würde dich wahrscheinlich sogar befördern. Also das sind so die, wo ich denke, wenn die mutig sind und konstruktiv die Dinge sehen und gestalten, ja, das sind ja genau die Persönlichkeiten, die ich haben will. Das sind genau die, wo ich denke, das sind die, die die nächsten Schritte machen sollen und dürfen, weil sie sich eben an allen beteiligen und ihnen es nicht egal ist, ne? Weil das sind ja eigentlich die Schwierigen, die ne, innerlich irgendwie schon gekündigt haben und so gar nichts mehr eine Meinung und Haltung haben, auf die kannst du nicht setzen, sondern die, die eben was sagen, sind ja die, mit denen du arbeiten kannst, ne? Das ist die Chance, wenn man es mal von der Seite betrachtet.
Liebe Sandra, bevor wir das Ganze jetzt hier abschließen, hätte ich gerne noch von dir drei wichtige Tipps, die du der Sandra von vor 25 Jahren gegeben hättest oder allen anderen Frauen, gerne auch Männern, die jetzt noch die nächsten 25 Jahre vor sich haben im Bereich Sales und Führungskraft. Was wären die drei wichtigsten Tipps, die du mitgeben würdest?
Also der erste wäre schon, nimm die Chancen an. Also auch wenn der Schuh zu groß wirkt, er wird schon passen, du wächst da rein. Der zweite ist, also insbesondere bei Frauen, du brauchst dich nicht verkleiden. Also ich weiß noch, ich habe dann versucht, als ich das erste Mal Führungskraft war, möglichst erwachsen zu ausgesehen, habe mir sogar eine Brille gehabt, die Glas im Grunde drin hat, nur damit ich noch seriöser aussehe. Voll absurd, ne? Aber wir neigen halt dazu, ne? Uns ein bisschen größer machen zu wollen, als wir denn vielleicht gerade sind. Total doof, ne? Aber genau, das wird passen, das brauchen wir nicht. Und das dritte ist, also vielleicht nochmal insgesamt, wirklich den Mut zu haben, wenn dir das liegt, wenn du das ausprobieren willst, es kann nicht so viel schief gehen. Also darf es auch Fehler machen, es darf auch mal irgendwas nicht gut laufen. Meistens kannst du es korrigieren und wenn nicht, ist es halt eine Entschuldigung, ne? Oder eben, wenn es gar nicht läuft, machst du wieder einen Sidestep. Auch das funktioniert. Aber gerade bei Frauen, die ja immer denken, oh, ich schaff das nicht, ich kann das nicht, die Rolle ist viel zu groß und nein, doch, doch, mach mal. Guck mal, wie es sich anfühlt. Ergibt sich der Rest, ergibt sich auf dem Weg und meistens läuft es besser, als man so glaubt. So, und deswegen einfach mal losgehen, es wird schon gut werden.
Das finde ich sehr motivierend. Also ihr Lieben, da draußen einfach mal machen. Damit kommen wir zum Schluss, Sandra. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für die ganzen Insights, für die kompakten 5 Antworten, die du so in den 25 Jahren dann quasi gelernt hast und jetzt mit uns geteilt hast. Ich hoffe, es hat allen da draußen auch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Sandra.
Auf jeden Fall.
Ansonsten finden die Leute dich auf jeden Fall auf LinkedIn. Da gibst du auch immer sehr, sehr schöne Tipps und auch deine Posts sind immer sehr schön zu lesen, weil ich finde, sie sind aus der Realität und aus dem Leben. Und sowas finde ich persönlich immer gut. Das finden wir bei Ungefiltert ja auch sowieso immer gut. Und danke, dass du dabei warst. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf die nächste Folge, auf die weiteren Formate, die wir uns vielleicht noch ausdenken. Das war es erstmal von uns heute und bis dann.
Bye, bye.